Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wer sich nicht impfen lässt, handelt unsolidarisch. Das ist der gängige Tenor aller Botschaften, mit denen für Covid-19-Impfungen geworben wird. Und so hat die Pandemie den Begriff Solidarität, der vorher ein Nischendasein auf Gewerkschaftstagen oder in SPD-Programmen fristete, eine ganz ungeahnte Popularität verliehen. Grund genug, ihm auf den Grund zu gehen. Ich habe vor der Sendung den Historiker Cornelius Torp nach den Wurzeln des Begriffs gefragt. Das lateinische Wort solidum steckt drin, so viel wie fest oder echt.
Ja, genau das ist richtig. Also der Begriff hat seine Wurzeln im römischen Recht, in der Rechtsfigur der Obligatio in solidum. Das ist so die Vorstellung, dass jeder einzelne Schuldner für eine gemeinsame Schuld einer Gruppe von Personen haften müssen. Damit hat aber der politische Begriff gar nicht mehr so viel zu tun. Der juristische Begriff, wie gesagt, ist alt. Die Karriere des politischen Begriffs beginnt dann aber sehr viel später, erst seit der, ja, man würde sagen, wohl Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich.
Dann ist die Solidarität gar nicht in erster Linie ein Kind der Arbeiterbewegung?
Nein, das kann man so gar nicht sagen. Also er beginnt interessanterweise eher auf der politischen Gegenseite. Er beginnt bei den Monarchisten der katholischen Gegenrevolution, die versuchen, ihn für die Wiedergewinnung einer in ihren Augen natürlichen, gottgegebenen Ordnung in Dienst zu nehmen. Aber die richtige Karriere dann beginnt kurz danach, wiederum auf der anderen Seite, also seitdem er von Frühsozialisten wie etwa Pierre Leroux in Beschlag genommen wird. Und dann ist es so, dass es eine lange Theorietradition vor allen Dingen in Frankreich gibt. Alle großen Theoretiker der Solidarität sind Franzosen, von Leroux über Durkheim bis Charles Gide. Ja, und dann gibt es natürlich eine ganz wichtige Tradition der Solidarität in der Arbeiterbewegung. In der Arbeiterbewegung wird die Solidarität Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Zentralbegriff. Die Arbeiterbewegung nutzt den Solidaritätsbegriff in dieser Zeit, um eine neue Form der wechselseitigen Bindung zu beschreiben und dabei zugleich die gegen die kapitalistische Klasse gerichtete Frontstellung zu betonen.
Sie erwähnen ja in Ihrem Buch über die Solidarität das Jahr 1886, Haymarket Riot. Arbeiter in Chicago streiken für den 8-Stunden-Tag. Da ist Solidarität so eine gesammelte Kraft gegen etwas. Ist das ein Muster?
Das ist nicht immer so, aber sehr häufig so gewesen. Also das, was Sie gerade beschreiben mit dem Haymarket Riot und den ganzen Streiks, ist die Arbeiterkampfsolidarität. Das ist eine sehr, sehr starke Tradition gewesen. Und da ist es tatsächlich so, dass es im Grunde immer einen Gegner gegeben hat. Und das ist natürlich auch etwas, was dann zusammenschweißt auf der anderen Seite. Also wenn man etwas hat, eine Personengruppe, gegen die man sich wehren kann, den Kapitalisten auf der Gegenseite. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine Tradition, etwa in der katholischen Soziallehre, die hat diesen Gegner im Grunde nicht. Und auch das führt ins 19. Jahrhundert zurück. Da gibt es eben diese Tradition auch des Solidarismus, auf dem das ausbaut. Und das können Sie im Grunde verfolgen bis zum jetzigen Papst Franziskus. Da geht es im Grunde darum, dass mit dem Solidaritätsbegriff je nach Tonlage und Akzentuierung einmal so etwas wie die Familie und auf der anderen, also hochgehalten wird, und auf der anderen Seite aber auch der Kapitalismus kritisiert.
Was ist denn der begriffliche Gegenpart zur Solidarität? In der katholischen Soziallehre ist das die Subsidiarität, also ganz grob die Kraft des Einzelnen. Oder habe ich auch gefunden, Konkurrenz ist der Gegenpart der Solidarität. Also das ist schon sehr unübersichtlich, wenn man den Gegenpart zur Solidarität benennen will. Aber ist es einfacher, Solidarität zu definieren?
Ja, schwierig. Es gibt im Grunde so zwei wesentliche, also konstituierende Merkmale, die in den meisten Definitionen eine Rolle spielen. Also wenn man Solidarität als Unterstützung für andere definiert, dann ist es auf der einen Seite so, dass immer akzentuiert wird, dass es sich um eine partikulare und nicht eine universale Norm handelt. Das heißt also, Solidarität ist üblicherweise bezogen auf eine bestimmte Gruppe, mit der man etwas gemeinsam hat oder gemeinsam zu haben glaubt. Die Nationalität, die Sprache, die Religion, die soziale Lage. Und die zweite, ja, konstituierende Element ist die Reziprozität. Das heißt also, die Vorstellung, dass Solidarität nicht voraussetzungslos ist, sondern üblicherweise in der Erwartung einer Gegenleistung geschieht. Das heißt also, ich helfe und erwarte, dass mir in einem umgekehrten Fall auch geholfen wird. Das ist so das, was Sie in den meisten Solidaritätsdefinitionen finden und womit dann die Solidarität abgegrenzt wird von anderen Begriffen wie Altruismus, Wohltätigkeit oder allgemeiner Menschenliebe.
Aber zur Solidarität wird man ja auch schon mal aufgerufen aus, ich sag mal, höheren Motiven. Den Beschäftigten zum Beispiel des weltgrößten Online-Konzerns gegenüber, indem man dort nicht bestellt. Da soll der Boykott dann so eine solidarische Leistung sein. Oder wenn wir auf die Mutter aller solidarischen Boykottaufrufe gucken, in den 80ern keine Früchte aus Südafrika kaufen aus Solidarität gegenüber den Opfern des Apartheid-Regimes. Bei diesen Aufrufen zur Solidarität oder bei diesen Akten der Solidarität, da erwartet man doch aber keine Gegenleistung.
Genauso ist es. Was Sie gerade beschreiben, ist eine Entwicklung, die wir in den letzten, ich würde mal sagen, Jahrzehnten, so seit den 70er Jahren verstärkt beobachtet haben, eine Ausweitung des Solidaritätsbegriffs. Und zwar eine Ausweitung eben auch auf Menschen, die gar nicht zur eigenen Gruppe gehören. Und da haben Sie ja die Beispiele gebracht, also das Apartheidsregime, der Früchteboykott gegen Südafrika im Kampf gegen das Apartheidsregime. Das ist so der Locus Classicus des Boykotts in den letzten Jahrzehnten. Und da ist es tatsächlich so, dass dieser Reziprozitätsgedanke gar nicht mehr eine große Rolle spielt. Oder also nehmen Sie ein anderes Beispiel, Solidarität mit den Geflüchteten in der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015. Natürlich haben Sie hier nicht eine Form von reziproker Beziehung zwischen den Helfern und den Leuten, denen geholfen wird. Die Frage ist, warum gebrauchen die Helfer, Helferinnen trotzdem diesen Solidaritätsbegriff und schreiben auf oder benutzen Jutetüten, auf denen dann Solidarity, not Charity steht. Also nicht Wohltätigkeit, sondern Solidarität. Warum ist das so? Unsere Erklärung dafür wäre, sie wollen damit zum Ausdruck bringen, dass sie die Menschen, denen sie helfen, als gleichwertig ansehen. Das heißt, dass sie also mit denen auf Augenhöhe interagieren. Und das scheint dieser Solidaritätsbegriff besser zu transportieren als andere Begriffe wie etwa Barmherzigkeit.
Und wenn wir dann doch aufs Impfen gucken und die Aufrufe dazu, sich also als Akt der Solidarität impfen zu lassen, ist Solidarität da der richtige Begriff?
Tja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also ich sehe die gegenwärtige Gespaltung in dieser Frage als eine Bedrohung für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht? Da geht es um ganz zentrale Fragen, Vertrauen, Politik, die Frage, was ist wissenschaftliche Wahrheit? Es geht um die disruptiven Effekte des Internets, in dem sich dann bestimmte Gruppen ihr Weltbild selbst zusammenzimmern und sich radikalisieren können. Ob ich aber dafür nun wirklich den Solidaritätsbegriff verwenden würde, da bin ich mir nicht so sicher. Das tendiert dann doch so etwas in die Vorstellung einer homogenen nationalen Solidargemeinschaft, mit der ich so etwas meine Schwierigkeiten habe. Außerdem müssen Sie ja immer im gesellschaftlichen Diskurs fragen, was man gewinnt, wenn man etwa jemanden, der sich aus was für Gründen auch immer, da gibt es ja sehr unterschiedliche, nicht impfen lassen will, wenn man den als unsolidarisch bezeichnet. Das hat dann schon auch das Potenzial, bestehende Gräben nicht nur zu überwinden, sondern sie weiter zu vertiefen. Vielleicht wäre gerade in dieser Impffrage es eine gute Idee, die Sache dann doch etwas tiefer zu hängen, weniger über Solidarität zu reden und an den Eigennutz der Menschen zu appellieren und ihnen klarzumachen, dass es in ihrem ureigensten Interesse ist, sich impfen zu lassen und dass ihre Ängste unbegründet sind.
Umgekehrt, was spricht denn dagegen, jemanden als unsolidarisch zu bezeichnen, wenn er sich ohne objektiv nachvollziehbare Gründe gegen diesen Akt des Gemeinschafts Klimaschutzes entscheiden. Ist das nicht einfach unsolidarisch?
Ja, also ich glaube einfach, Sie können dort eine Unterscheidung zwischen systemischer und motivatorischer Ebene machen. Systemisch lässt sich sicher sagen, dass Leute, die sich impfen lassen könnten, das aber nicht tun, unsolidarisch im Sinne handeln, dass sie einen Dienst für die Gesellschaft nicht erbringen, der letztlich im allgemeinen Interesse wäre, nämlich die Pandemie endlich zu überwinden. Wenn Sie aber jetzt auf die andere Ebene die Perspektive des einzelnen Akteurs sehen, denke ich, dass das anders aussieht. Die Impfskeptiker, die vermute ich jedenfalls, handeln ja nicht absichtlich unsolidarisch, sondern aus ganz anderen Motiven. Und da gibt es, das habe ich ja eben schon gesagt, sehr unterschiedliche Gruppen von jungen Frauen, die Angst um ihre Fruchtbarkeit haben, bis zu Verschwörungstheoretikern, die glauben, Bill Gates wolle ihnen einen Mikrochip implantieren. So, wenn man nun diese Leute alle einfach als unsolidarisch bezeichnet, führt das wahrscheinlich eher dazu, dass die Gräben noch weiter vertieft werden und nicht dazu, sie zuzuschütten.
Der Historiker Cornelius Torp war das. Er lehrt in Bremen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dietmar Süß hat er das Buch Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise geschrieben.